Ich will jetzt in meinem letzten Teil nochmal der Frage nachgehen, die dem Ganzen vorausliegt. Wie ist es eigentlich zu erklären, dass Menschen wie du und ich, sage ich mal, an solch einen Unsinn glauben und zum Teil auch Teile ihres privaten Lebens daran orientieren? Menschen heute, die sich in Sachen von Technologie durchaus auf den richtigen Gebrauch des Verstandes von Naturwissenschaftlern, Konstrukteuren, Ingenieuren verlassen, also da nicht diese Sorte Verstandesverachtung an den Tag legen, sondern schon wollen, dass das Handy, dass der Kühlschrank, dass die Heizung und so weiter funktionieren. Und selbst in Sachen gesellschaftlicher Affären wissen die meisten Bürger hierzulande, wenn sie arbeitslos werden, wenn ihre Löhne gesenkt werden, wenn die Sozialleistungen abgesenkt werden und so weiter, wissen sie sehr genau, Ross und Reiter, wie es so schön heißt, zu nennen. Wenigstens das, auch wenn sie es nicht erklären können. Sie wissen, die haben mich rausgeschmissen, die haben die Sozialleistungen gekürzt, die haben die Steuern erhöht und so weiter und so fort. Also, die Frage ist, wie sind diese Menschen, die in Sachen Vergegenständlichung von Naturwissenschaft sehr schwer Wert darauf legen, dass alles stimmt. Dass die Naturgesetze korrekt zur Anwendung gebracht werden. Dass die Ingenieure ihren Verstand nicht ausschalten, sondern einschalten. Wie ist es zu erklären, dass die zugleich zu dieser Sorte Verstandesverachtung, wie sie die Religion nun mal darstellt, fähig sind? Das will ich in meinem Schlussteil mal erklären. Ausgangspunkt dieses Übergangs des normalen Bürgers des 20. und 21. Jahrhunderts, der sich, wie gesagt, darauf verlässt, dass der Verstand richtig arbeitet bei denjenigen, die Lampen herstellen oder Uhren herstellen und so weiter. Das ist meine übrigens. Wie kommt das? Wie kommt das? Der erste Punkt. Ausgangspunkt bei diesen Menschen ist immer die scheinbare, für viele scheinbare Unerklärlichkeit privater oder gesellschaftlicher Schadensfälle. Da erkrankt der Mensch an Krebs, da läuft ihm die Frau weg, da verunfallt sein Kind, da macht jemand einen Amoklauf, da gerät er in einen Tsunami, in ein Erdbeben oder in einen Krieg. Wer jetzt mit diesen Schadensfällen von Natur und Gesellschaft so umgeht, dass er sie als Schicksalsschläge einordnet und an diese Schicksalsschläge die Frage stellt, warum passiert das? Warum werde ich davon getroffen? Warum sind wir davon getroffen? Warum passiert uns das? Wer diesen Schritt macht, das sind Schicksalsschläge und diese berühmten Warum-Fragen stellt, der hat seinen Verstand schon fast ausgeschaltet. Denn diese Warum-Fragen sind nicht der Auftakt zu der rationellen Veranstaltung, Gründe für diese Sorte individueller oder gesellschaftlicher Beschädigungen zu ermitteln. Also rauszufinden, woran liegt denn das? Was ist der Grund für sich häufende Krebserkrankungen? Woran liegt es, dass eine Verkehrsdichte entsteht, bei der mein Kind draufgegangen ist? Wie erklären sich Kriege? Wer diese Warum-Fragen stellt, warum passiert es mir? Warum ausgerechnet ich? Warum trifft es uns? Der will nicht was Rationelles erklären, sondern Sinnfragen behandeln. Und Sinnfragen sind was Fürchterliches. Sinnfragen wollen nämlich weniger erklären, wie es zu diesem oder jenem Schlag gekommen ist, sondern wollen eigentlich nur, ist jetzt ein wichtiger Übergang, sie wollen eigentlich nur sich selbst der letztlichen Unerklärlichkeit, der letztlichen Unerklärbarkeit des eigenen Daseins mit seinen diversen Prüfungen sich versichern. Sie haben diese Warum-Fragen nicht in die Welt gesetzt, um ihre Wissenslücken zu füllen. Wie entsteht das? Wie kommt es zu Krebs? Was ist der Grund für einen Krieg und so weiter? Sondern halten mit diesen Sinnfragen fest, dass man diese Frage überhaupt nicht rationell beantworten kann. Sie schaffen sich, ich drücke es mal so aus, für ihren Beschluss an ihrer Unwissenheit festzuhalten, eine Art Refugium, eine Art geistiges Refugium. Das ist diese Sinnkonstruktion. Das heißt, in dieser Art und Weise, das lässt sich nicht erklären. Das ist ein Schaden, der ist sozusagen unerklärbar. Woher kommt das bloß? Wieso trifft es gerade mich? Ist eine Tour, das Leben hierzulande als eine dem Menschen nicht verfügbare Angelegenheit zu deuten. Alles, was ich hier mache, ist mir nicht verfügbar. Ich habe Zwecke, ich habe Interessen, aber die Mittel, die ich dafür einsetze, garantieren mir gar nicht, dass meine Zwecke aufgehen. Es kann das glatte Gegenteil rauskommen. Ich strenge mich an und was passiert? Der Betrieb macht dich, denn ich sitze auf der Straße. Ich esse gesund, mache jeden Morgen einen Waldlauf und was passiert? Ich kriege Krebs. Das ist eine Tour, wo der Mensch sich in einer Situation befindet, wo er seine eigene Lebenslage, ich warne davor, sowas zu machen, seine eigene Lebenslage als glatten Widerspruch zu dem ihm doch von der Demokratie versprochenen Recht auf Erfolg deutet. Wie kann es sein, dass es mir so dreckig geht, dass ich so gebeutelt werde, dass bei mir so viel schief läuft und so vieles letal, also tödlich ausgeht, wo doch eigentlich in dieser Gesellschaft mir versprochen worden ist, dass ich meines Glückes Schmied sei. Also, statt der Frage nachzugehen, warum es denn tatsächlich so ist, dass für so viele Menschen die Verfolgung ihrer Interessen nicht aufgehen, warum hierzulande das gewährte Recht auf Erfolg alle Sorten von Misserfolg immer einschließt, und zwar für die Mehrheit der Menschen. Statt dieser Frage nachzugehen, wird weiter auf die Unerklärbarkeit gesetzt, die sich dann in die Letztsinnfrage auflöst. Das ist der nächste Übergang. Welchen Sinn hat denn das Leben, wenn ich es nicht in der Hand habe?
Ich verstehe nicht, das eine Wort, das ist nicht erklärbar, so wie du es eben ausgeführt hast. Das ist ja einfach die stur affirmative Stellung dazu.
Ja.
Es ist doch alles richtig eingerichtet. Jetzt nehme ich Schaden, obwohl alles eingerichtet ist. Dann muss dieser Schaden halt einen anderen Zweck haben, nämlich einen höheren.
Das ist genau der Übergang, der jetzt kommt. Exakt. Ja. Genau das ist es. Welchen Sinn hat dann das Leben, wenn ich es nicht in der Hand habe? Ich mache noch zwei Zwischenschritte, dann bin ich genau bei dem Punkt. Welchen Sinn, es kommt noch ein wichtiger Gedanke dazu, welchen Sinn hat das Leben, wenn es denn zu Ende geht und ich habe nichts davon? Diese ganze Sinnfrage heißt auch nochmal so formuliert, es kann doch nicht sein, dass das schon alles gewesen ist, und dieses, es kann doch nicht sein, wenn das schon, dass das schon alles gewesen ist, sagt immer in meinem Leben, in meinem Leben. Der Mensch hält also kurz gefasst, angesichts seiner Misserfolge, angesichts der schlechten Erfahrungen, angesichts des Unglücks, was ihm widerfährt, die Endlichkeit seines Lebens irgendwie nicht aus. Das ist der Zwischenschritt zu dem, was du gesagt hast. Statt alles zu unternehmen, um sein Leben möglichst angenehm hierzulande zu gestalten, beziehungsweise zu ermitteln, was beziehungsweise wer ihm ständig Steine in den Weg legt, geht er mit der Frage schwanger, inwieweit es nicht vielleicht doch noch eine Erfüllung meiner Lebensinteressen außerhalb beziehungsweise jenseits meines leider absehbaren irdischen Endes gibt. Jetzt bin ich bei deinem Punkt. Wenigstens ist das die eine Variante des Umgangs mit der Sinnfrage. Gibt es nicht vielleicht doch eine Erfüllung jenseits des Rationellen? Gibt es nicht für mich eine Existenzform außerhalb meiner irdischen Existenz, die mir nur Kummer bereitet? Das ist die Frage, die zu allen möglichen Varianten von Esoterik führt, sage ich gleich. Die andere Variante des Umgangs mit der Sinnfrage ist nur kurz angedeutet. Der beantwortet sich die Mensch, da gibt es Menschen, die beantworten sich die Sinnfrage gleich negativ. Hat alles keinen Sinn. Es hat wirklich alles keinen Sinn. Der hält die Sinnfrage nicht offen, sondern beantwortet sie für sich negativ, hat keinen Sinn. Was macht der? Der wird Depri, hängt sich auf oder sonst was. Aber zu der ersten Variante. Mit dieser Frage, wenn ich schon in meinem irdischen Leben ständig daran scheitere, in dem, was eigentlich ich mir als Erfüllung meiner Wünsche vorgenommen habe und was mir auch als mein Recht vom Staat zugesprochen worden ist, dann muss es doch irgendwie eine jenseitige Form der Erfüllung geben. Dann muss es doch möglich sein, dass ich, jetzt kommt ein ganz fürchterlich widersprüchlicher Gedanke, dass ich mein Ende überdauere. Dass ich auch dann noch etwas habe von mir, wenn es mich nicht mehr gibt. Ein absurder Gedanke. Aber das ist die Variante von esoterischer Sinnfrage. Jetzt wisst ihr auch, was daraus folgt. Ich bin noch nicht bei der Religion. Da gibt es Menschen, die sagen, ich lebe in meinen Kindern weiter. Das ist vielleicht ein Grund, Kinder in die Welt zu setzen. Dann gibt es mich in Gestalt meiner Kinder nachher noch weiter. Hurra, ich lebe weiter. Übrigens, springt mir nicht ins Gesicht, auch im ökologischen Wahn, die Natur für die Nachwelt zu bewahren, für unsere Kinder zu bewahren, ist nur eine Unterabteilung davon. Wenn ich mich jetzt anstrenge, um die Natur zu bewahren, lebe ich weiter in der bewahrten Natur, von der dann meine Kinder was haben. Ich natürlich auch nicht. Aber in dieser Seite. Wiedergeburtsfantasien gehören dahin. Ich lebe vielleicht weiter. Und wenn ich mich in dem irdischen Leben nicht anstrenge und brav bin, lebe ich vielleicht nur als Regenwurm weiter. Was ja nicht so schön ist. Die Abteilungen, ich gehe zu irgendwelchen Weiblein im Zelt und lasse oder sonst wohin und die dann Kontakt mit meinen Verwandten im Jenseits aufnimmt. Auch eine Form, wie ich eine Existenzform habe jenseits des irdischen Lebens. Da gibt es die noch. Und so weiter und so fort. Ja, und schließlich die Religion. Und schließlich die Religion. Mit ihrem Versprechen einer Erfüllung im Jenseits. Erst im Jenseits ist es überhaupt die tollste Tour. dieser Sinnfrage eine Antwort zu erteilen, dieser falschen Umgangsweise mit den Beschädigungen, die man hierzulande erlebt, eine Antwort zu erteilen. Erst im Jenseits würde der Mensch für alles entschädigt, was er im Diesseits zu ertragen hat. Das ist sowas wie die Vorstellung des Jenseits, ist das Ideal einer Kompensation. Natürlich nur ideell, weil das ist ja Jenseits, ich muss mir schon einbilden, das ist dann die Erfüllung. So gibt es mich dann weiter und im Jenseits ist dann das erfüllt, was ich im Diesseits nicht habe. Im Jenseits werde ich entschädigt für alles, was mir im Diesseits entgangen ist. Das ist das Versprechen, dass diesen widersprüchlichen Umgang mit dem Leiden an der Endlichkeit der menschlichen Existenz und ihrer Trübsal bedient. Übrigens, schon wieder eine heilige Kuh, in gewisser Weise gehört auch das Meditieren hier rein. Jetzt muss ich mal ein paar hässliche Worte über das Meditieren loslassen. Auch das Meditieren ist eine Form von Verstandesverachtung und Daseinsflucht. Das ist die Tour, sich jeden Gedanken aus dem Kopf zu schlagen und beim Meditieren ganz eins zu werden mit seiner Gedankenlosigkeit. Das ist auch eine Tour, mit der Menschen versuchen, sich die Frage zu stellen, wie man sich im Kapitalismus, dem Kapitalismus zugleich entziehen kann, wenigstens vorübergehend. Das ist eine Tour, wo Leute, die es nicht aushalten, dass der Mensch nun mal ein Mensch mit Wille und Bewusstsein ist und sich zu allem, was ihm hier passiert, seinen Reim macht, der ist halt ein Homo sapiens. Es gibt halt nichts, worüber er nicht zugleich immer nachdenkt. Und die halten es nicht aus, sich immer über das, was ihnen hier passiert, den Kopf zerbrechen zu müssen, auf alles einen Reim zu machen, ohne eine Antwort zu finden, und ziehen jetzt daraus den Schluss, sich selbst in einen Zustand, mit Absicht in einen Zustand zu versetzen, in dem sie das gerade nicht mehr sind, nämlich Homo sapiens, Mensch mit Wille und Bewusstsein. Sie halten in gewisser Weise ihre unbefriedigende, dauernde Verstandestätigkeit nicht mehr aus und wollen Erlösung finden in der absoluten Ausschaltung des Verstandes. Die Vorstellung eins mit mir selbst, diese Vorstellung von Harmonie, das ist bei der Meditation sowas Ähnliches wie selbstveranstaltete psychologische Lobotomie, also Hirnentfernung. Ich komme zum Schluss. So werden Menschen religiös, so werden sie zu Anhängern von allen möglichen esoterischen Kulten und sonstigen Touren, sich mit ihrem Verstand von der Frage zu verabschieden, wie man hier die Verhältnisse so organisieren kann, dass sich diese albernen Sinnfragen nicht mehr stellen. Mir fällt gerade ein, ich hänge doch noch einen kleinen Gedanken ran, der ist vielleicht ganz wichtig. Es gibt seit einiger Zeit die Beschwerde der Kirchen, dass ihnen die Leute davonlaufen. Die Gemeinde schrumpft, heißt es. Es gibt eine Erklärung dafür, die will ich nur mal eben kurz vorstellen. Das liegt nämlich darin, dass die Kirche eine weitere Konkurrenz bekommen hat. Erstens, sie hat die Konkurrenz der staatlichen Agitation, dieser politisch-säkularen Agitation, wie der Mensch die Welt sich zurechtlegen soll, die entschieden ist, wo die Religion bloß sich als überhöhende Instanz beteiligen darf. Und jetzt gibt es noch eine zweite Konkurrenz, seit einigen Jahrzehnten. Und diese neue Konkurrenz ist verantwortlich dafür, dass der Kirche die Leute weglaufen. Es lässt sich nämlich die Erfahrung des Scheiterns hierzulande und die Fehldeutung des Scheiterns als vorenthaltenes Recht auf Erfolg. Ich darf doch hier mein Glück verfolgen. Wieso klappt das nicht? Nämlich auch durchaus diesseitig noch in einer weiteren falschen Tour auflösen. Die geht so. Seit geraumer Zeit wird den Menschen nämlich eingebläut, dass sie nur an sich selbst glauben müssen, damit aus ihnen was wird. Nur an sich selbst, nicht an Gott. An ihre eigenen Siegerqualitäten glauben müssen, an ihre eigene Coolness, daran glauben müssen, dass sie höchst wertvolle und zu allerhand berechtigte und befähigte Menschen sind, damit aus ihnen hierzulande was wird. Das ist die Sache mit dem Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Das ist nicht das Bewusstsein davon, wie man in der Gesellschaft dasteht. Was man für Mittel hat, welche Mittel man nicht hat, wie man sich beschaffen kann. Sondern Selbstbewusstsein ist die psychologische Einbildung. Der psychologische Selbstbetrug. So wie du dich selbst siehst, welches Bild du von dir machst, starkes oder schwaches Selbstbewusstsein, das würde bereits über Erfolg und Misserfolg in dieser Gesellschaft entscheiden. Nicht, es ist alles in Gottes Hand, sondern du selbst mit deinem Bild von dir. Selbstbewusstsein muss dann immer wieder aufgetankt werden, womit auch immer. Entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Das ist eine Moral, die kommt gleich als Psychologie. Du bist selbst verantwortlich. Und du musst dich nur selbst so zurecht machen, dass du an dich als Sieger glaubst. Dann wird aus dir was. Diese psychologisierte Moral setzt ganz aufs irdische Dasein und hat für das Irdenleben dieses absurde, selbstbetrügerische Erfolgsrezept parat. Dieses selbstbetrügerische Erfolgsrezept hat übrigens zwei Seiten, die eng miteinander zusammenhängen. Die eine Seite ist die Verkündung, die psychologische Verkündung. Mit einem ordentlichen Selbstbewusstsein vermag man alles, was man sich vornimmt. Das ist eine Behauptung, die bekanntlich nicht aufgeht. Deswegen die zweite Seite des Selbstbewusstseins viel eher zum Einsatz kommt, die da heißt, mit einem ordentlichen Selbstbewusstsein hält man so manche Schicksalsschläge aus. Das ist dann das, was übrig bleibt am Selbstbewusstsein. Die können einem dann nichts mehr anhaben, wenn man nur weiterhin fest daran glaubt, dass man eigentlich ein toller Kerl ist, ein cooler Typ ist, ein Sieger ist, auch wenn die Gesellschaft einen gerade als gesellschaftlichen Verlierer eingetopft hat. Das ist die Abteilung der neuen, säkularen, psychologischen Konkurrenz zu Religion. Wir haben es also in dieser Gesellschaft mit einem entschiedenen Kampf dreier Ideologien zu tun. Dreier Ideologien, die hierzulande im Angebot sind, falschen Urteilen über die Welt und sich selber, die der Mensch zur Bewältigung seines hierzulande häufig genug anfallenden Scheiterns benutzen kann. Da gibt es die säkulare bürgerliche Ideologie, deren eine Hauptaussage heißt, wenn du es zu nichts gebracht hast, hast du nicht genug geleistet. Alle Varianten der Leistungsideologie. Dann gibt es die religiös-moralische Ideologie, dein Lohn für alle Entbehrungen auf Erden, die du hinzunehmen hast, kannst du dir dann im Himmel abholen. Und jetzt gibt es die neue, die psychologische Form der moralisierenden Ideologie. Dein Selbstbewusstsein ist dein Erfolgsgeheimnis. Mit einem ordentlichen Selbstbewusstsein verarbeitest du alle Lebenslagen, vor allen Dingen die deines Scheiterns. Auf welche dieser Ideologien der Bürger setzt, ist dem Staat ziemlich egal. Er erlaubt alle. Da ist er großzügig. Sucht euch eine aus. Frohe Weihnachten.